Ja, herzlich willkommen zum D&D Research Rendezvous Nummer 20 auf Audio CD.at. D&D Research Rendezvous, Gunther Täuber, Christian Drastil. Servus Gunther.
Ja, servus Christian. Einerseits erfreulich, dass wir ein Jubiläum haben, auch wenn es natürlich angespannte Zeiten sind.
Es sind sehr angespannte Zeiten. Der Vorspann ist heute alternativ, aber das passt schon. Und ja, zum 20. Mal. Wir haben eine Journey eigentlich in diesen 20 Ausgaben, wo der Markt fast immer nur nach oben gegangen ist an der Wiener Börse, das ja doch unser Heimatmarkt ist. Auch heuer schaut es wieder gut aus. Wir sind relativer Gewinner, dazu später. Aber wir sind ganz aktuell jetzt in diesem ersten Märzwochenende da und senden auch in der Zeit vor Marktbeginn am Montag, dann den 9. März. Und es war eine wilde Woche. Die Wiener Börse 5% gemessen am ATX verloren. International ist noch stärker nach unten gegangen. Jetzt eine Woche Iran-Krieg. Du bist jetzt seit den frühen 2000ern im Geschäft. Hast als Analyst, Researcher schon einige Wirtschafts- und Finanzkrisen erlebt. Wie ordnest du diese Geschehnisse, die wir jetzt gesehen haben, ein?
Also es ist, glaube ich, immer wichtig, erstmal einen kühlen Kopf zu bewahren und dann relevante Zahlen, Übertragungskanäle und sozusagen damit Risikoparameter abzuschätzen in so einer Krise. Es gibt sicher genügend, die sich dann teilweise hier und da, ich würde sagen, gleich in Panik verfallen. Umso wichtiger ist es erstmal zu sehen, der Iran ist für das globale Finanzsystem, für die Weltwirtschaft selber, abseits der Energiefrage, ein Non-Event. Da war selbst Russland noch etwas integrierter, wobei für die globale Kapitalmarktszene war Russland auch nicht viel mehr als ein Griechenland und der Iran ist wirklich ein No-Name. Wir hatten vor ein paar Jahren noch 2, 3, 4, 5 Milliarden Banken-Exposures international gegenüber Iran. Wir sind bei 800 Millionen. Es gibt sonst keine weiteren Exposures. Auch FDI-seitig ist sehr wenig. Das heißt, es ist klar, es ist einerseits die Energietangente. Wir können uns, glaube ich, dann noch darüber unterhalten, aber das sehen wir bisher als sehr rational verarbeitet. In einem überversorgten Markt würden wir normalerweise jetzt eher Richtung 55, 56 Dollar stehen im zweiten, dritten Quartal. Wir haben jetzt eine Risikoprämie von fast 35 US-Dollar aufgebaut, explizit eine Risikoprämie von 15 bis 20 Dollar. Wenn es nicht in der nächsten Woche, können wir uns später auch noch darüber unterhalten, noch weiter komplett eskaliert und etwas Klarheit reinkommt, wird sich diese Risikoprämie mit physischer Knappheitsprämie stabilisieren und daher eigentlich relativ entspannt, wenn ich mir die fundamentalen Dinge anschaue. Und ich finde, die Märkte haben in Summe sehr rational reagiert. In Summe. Wichtig ist aber natürlich, ja, wir müssen auch immer die Risikotangenten im Auge behalten. Und abseits des Öl ist natürlich klar, Iran neigt vielleicht auch zu asymmetrischen, vielleicht nicht nur logischen Schritten. Und was für mich natürlich hier ganz klar im Blick ist, asymmetrische Kriegsführung, wenn irgendwas gegen Finanzzentren passiert, sei es in der westlichen Welt und ich glaube, was etwas unterschätzt wird, die Golffinanzzentren haben mittlerweile global die Hälfte der Bedeutung von Singapur oder Hongkong. Also wenn hier irgendwas passiert, dann kann es hakelig werden. Ansonsten sehe ich alles im Moment noch entlang sehr rationaler Tangenten.
Du hast jetzt über den Ölmarkt schon gesprochen und die ganz, ganz große Panik, die sieht man nicht wirklich. Vielleicht noch präzisierend, wie ordnest du das ein?
Ja, wie angedeutet, der Ölmarkt hat einiges vorweggenommen. Und zweitens natürlich, man muss auch immer unterscheiden, es gibt diesen ganz großen Fokus auf die Straße von Hormuz und was läuft durch. Viel wichtiger ist natürlich, wie läuft die Produktion weiter, wie lange können noch Lager aufgebaut werden und wann wird dieses Gleichgewicht sozusagen dann wirklich gefährlich. Und zweitens natürlich, man muss ganz klar sagen, wir haben einen rationaleren Konflikt im Energiemarkt in dem Sinne als damals die Invasion Russlands gegen die Ukraine. Wir haben sehr viel Diversifikation seitdem gesehen und man darf auch nicht unterschätzen, wir haben sehr viel sanktioniertes Öl auf diesen Weltmärkten derzeit, was noch genutzt werden kann. Und auch hier legt die USA einen Pragmatismus offenbar an den Tag. Und insofern, ja, das sind Themen, die man auch mit beachten muss. Und sozusagen rein der Fokus nur auf diese Straße von Hormuz und was kommt gerade durch, ist unseres Erachtens zu kurz gegriffen. Und deswegen sehe ich sozusagen die gesamte Reaktion als sehr rational. Vorher habe ich schon die Risikoprämien skizziert. und um auch die Finanzmarktbewegungen einzuordnen. Du hast vom Wochenverlust des ATX gesprochen. Er ist merklich, aber meines Erachtens in einem ganz normalen Terrain für solche Ereignisse. Und wenn wir mal die amerikanischen Märkte dahernehmen, die natürlich wichtig sind für das globale Kapitalmarktsentiment, können wir auch noch mehr dann drauf eingehen. Also wir haben größere Zucker durch KI-Themen gesehen am amerikanischen Markt, als was jetzt in der Woche passiert ist. Und ich glaube, das muss man mal ganz klar hier sozusagen auch in den Vordergrund rücken. Und wir haben keine wirklichen globalen Kapitalmarktverspannungen gesehen im Bereich Liquidität, Anleihemärkte, Ähnliches. Ein, zwei Märkte sind etwas stärker gefallen. Ja, der koreanische Aktienmarkt war mal kurz geschlossen, weil er sehr stark performt hat. Typisches Profit-Selling auch. Aber global gesehen eine sehr rationale Verarbeitung.
Jetzt gehen wir mal vielleicht ein bisschen weg von den Kapitalmärkten für eine Zwischenfrage. Wie schätzt du jetzt diese aktuellen Entwicklungen makroökonomisch ein als Volkswirt und auch Auswirkungen für Österreich bitte?
Also wenn wir sozusagen in den nächsten zwei, drei Wochen irgendwie in eine Stabilisierung hineinlaufen, dann sind die makroökonomischen Effekte wirklich überschaubar. Ansonsten muss man ganz ehrlich sagen, ja, wir haben das so genannt, droht ein Stagflationsszenario light. Das heißt, eine gewisse Wiederholung der Situation von 2022, 2023, aber teilweise auf niedrigeren Niveaus. Was heißt das? Ja, das Wirtschaftswachstum in Europa und auch in Österreich könnte auf die 0,5, 0,7 runterfallen, dieses und nächstes Jahr. Die Inflation wird uns erkennbar ansteigen, wahrscheinlich 2,5%, 2,7% Jahresschnitt, zeitweise über 3%. Aber Stagflationsszenario light und in Anführungszeichen Österreich könnte sogar auf der Inflationsseite nicht ganz so stark betroffen sein, weil natürlich der Energiepreis oder Warenkorb Energie bei uns ein wenig geringeres Gewicht hat als in der Eurozone und eigentlich die Preissteigerungen bei der Energie 21 auf 22 dann teurer waren als jetzt. Und insofern vordergründig hört sich das moderat an. Stagflationsszenario ist natürlich auch nicht per se ein ganz schlechtes Kapitalmarktumfeld, vor allem für die Aktienmärkte, das muss man ganz klar sagen. Und was noch viel wichtiger ist, in den USA sehe ich derzeit kein Stagflationsszenario aus dieser Tangente heraus, was natürlich extrem wichtig ist für das globale Kapitalmarktsentiment. Die US-Wirtschaft hat eine binnenwirtschaftliche Stärke und es gab nur eine globale Krise, das war der Yom Kippur-Krieg, wo die US-Wirtschaft auch wirklich durch Energiethemen abgestürzt ist, aber sie ist schon sehr schwach in diese Krise reingegangen. Nach dem Vietnamkrieg sehe ich derzeit nicht. Was aber für Europa sehr wichtig ist und auch für die Kapitalmärkte, ja, es trifft uns makroökonomisch stärker. Und das Thema Sonderkonjunktur in Europa und Deutschland Richtung 27 ist in Gefahr. Und damit unmittelbar, wenn das nicht rational eingehegt wird, wird es sehr schwierig, das weitere Upside für europäische Aktien zu sehen, was in gewisser Weise das Basisszenario war, going into next year. Und wir hätten die ersten Anzeichen heuer sehen müssen. Und das ist at risk.
Stimmt, das war ja die Sonderstory, die wir hier in unseren Breitengraden hatten. 10 Wochen an den Aktienmärkten jetzt vorbei, natürlich auch im Jahr. Blicken wir mal auf einen teils guten, teils holprigen Jahresstart jetzt nach 10 Wochen zurück. Year to date, manche im Plus, viele im Minus schon wieder. Wie siehst du da die Performance auch von Österreich im Speziellen jetzt im Vergleich mit dem internationalen Kontext und welche Branchentrends habt ihr jetzt auf dem Radar?
Also man sieht natürlich wieder, wenn ich die breitere Entwicklung betrachte, diese Woche und auch darüber hinaus, Amerika in Summe weniger im Minus als wir. Es bestätigt sich mal wieder in diesen Krisen und das ist sozusagen auch kein Österreich-Spezifikum, dass die Wall Street weniger hart getroffen wird. An sich betrachte ich die ATX-Performance year to date und auch in dieser Woche noch als sehr, sehr positiv im breiteren Vergleich. Wir sind year to date jetzt noch ganz nah an der schwarzen Null, während Europa schon Minus ist. Und auch die Wochenperformance war eigentlich nicht deutlich schlechter als DAX und Eurostoxx. Und das ist uns schon oft das vorgekommen, dass der ATX eigentlich in Abverkaufsphasen deutlich stärker ist. Vor allem haben natürlich die heimischen Energiewerte sehr stark performt. Und das ist eigentlich relativ spannend, weil im DAX haben die Energiewerte eigentlich nicht wirklich gut performt. Übrigens auch die Rheinmetall nicht. Also dieses Thema ist schon ein bisschen zu stark gespielt worden. Und insofern sozusagen hat der ATX natürlich davon profitiert. Trotzdem natürlich sehr viele im Minus aus dem Bereich Industrie, Bau. Und das hat den ATX auch belastet. Und das ist genau das Thema Sonderkonjunktur Europa at Risk. Es hat die Banken getroffen beim ATX, auch beim DAX, wobei man ganz klar sagen muss, das sehe ich eher ein bisschen als Profit-Taking als wirklich fundamental gerechtfertigt, weil ein Stagflationsszenario mit moderatem Wirtschaftswachstum, erhöhter Inflation und wahrscheinlich auch Zinserhöhungen, die wir dann andiskutieren müssen in so einem Szenario, sind für Banken und Financials gar nicht so schlecht. Und insofern bin ich weiter relativ konstruktiv aus breiter europäischer Sicht für den ATX, auch wenn die Gesamtstory Europa natürlich etwas at risk ist. Und wie gesagt, wir haben nicht das ganz starke Profit-Taking gesehen, wie zum Beispiel in Korea beim ATX, obwohl er auch sehr gut performt hat, was für mich für eine gewisse Conviction spricht der internationalen Investoren in diesen Themen, die ich skizziert habe. Das heißt, ein Stagflationsszenario von der Energietangente, Stichwort ATX-Gewichte, Energie und Banken, Financials, muss gar nicht so negativ wirken.
Mhm. Du hast die Zinsen angesprochen. Du bist einer, mit dem man immer wieder über die Anleihenmärkte auch sprechen kann. Ich liebe das. Ja, wir haben jetzt gesehen, dass die Renditen wieder nach oben gegangen sind in den letzten Tagen. Da gab es auch interessante Kursmuster. Ein paar Worte auch dazu, bitte, Gunther.
Ja, sehr spannend war natürlich dieser Flight to Safe Haven und vor allem Staatsanleihen war wirklich nur ein Zucker, würde ich sagen, in den ganz, ganz, ganz ersten Minuten. Und dann ist es relativ schnell mit den Renditen nach oben gegangen. Und vor allem natürlich, da spielen mehrere Aspekte, glaube ich, eine Rolle. Also einerseits, ich glaube, viele Investoren haben noch die Muster der letzten Stagflationskrise und vor allem in Europa sozusagen letztendlich ja im Gedächtnis und auch noch in der Performance. Und Anleihen und vor allem natürlich Anleihen mit längerer Laufzeit sind eigentlich kein guter Hedge in so einem Szenario. Und die klassische negative Korrelation Aktien und Anleihen funktioniert nicht so in einem Szenario und teilweise nicht nur kurzfristig, sondern mittelfristig. Also insofern hat das der Markt eigentlich nach dieser ersten Kurzreaktion sehr, sehr gut verarbeitet. Zweitens natürlich, wir müssen ganz klar sagen, in einem Stagflationsszenario müssen wir uns vielleicht über etwas weniger Zinssenkung in Amerika unterhalten. Das ist weniger das Thema, aber über Zinserhöhung der EZB. Plus 50 bis 100 Basispunkte sind möglich in einem Stagflationsszenario. Und das würde uns die Anleihenrenditen am langen Ende in Europa sicher erkennbar über die 3% führen. Ob jetzt 3,2, 3,4 oder 3,5, das muss man sehen. Und natürlich damit Anleihen in dem Sinne nicht der klassische Safe Haven, während natürlich kurze Laufzeiten weiterhin durchaus Sinn machen, aber die langen Laufzeiten nicht. Und umso mehr ist natürlich interessant, dass vor allem Staatsanleihen sogar noch weniger als der Safe Haven gesehen wurden. Interessanterweise haben wir Investment-Grade-Anleihen in Europa mit kaum Reaktion gesehen. Das heißt, auch der klassische Shift aus Unternehmensanleihen rein in Staatsanleihen macht in so einem Szenario nicht mehr Sinn. Und es zeigt natürlich das größere Thema, ja, Staatsanleihen aus vielerlei, sagen wir mal, fundamentalen Gründen und eben in einer Stagflationskrise sowieso nicht, sind nicht unbedingt das gute Safe Haven Asset. Und umso schwieriger ist es überhaupt noch, Safe Haven Assets zu finden. Und was sehr, sehr, sehr wichtig war, in so einem Szenario war der Dollar auch wieder ganz klar zurück. Wir haben natürlich öfters die Diskussion gehabt, der Dollar auf dem absteigenden Ast. Natürlich, wenn es Politikrisiken aus den USA gibt, gab es teilweise gleichgerichtete Verkäufe, Anleihen, Aktien und Dollar. Aber hier sieht man doch wieder das klassische Safe Havens und vor allem, wenn es immer weniger davon gibt, doch noch ihre Relevanz haben und natürlich Gold genauso.
Siehst du auch ein bisschen einen Zusammenhang mit europäischer Sonderkonjunktur at risk, mit ein bisschen Abflüssen aus dem Euroraum zur Dollarstärke?
Natürlich, das hat dazu beigetragen. Hohe Volumen an den Börsen, ja, das hat natürlich dazu beigetragen und natürlich für eine weitere gute Performance der europäischen Börsen hätten wir ab dem zweiten Halbjahr 26 eine Bestätigung sehen müssen, dass das Wachstum Richtung 27 anzieht. Ich glaube, das haben wir sehr klar mehrfach thematisiert. Ja, und das ist eindeutig at risk und damit natürlich quasi Reallocation Richtung Europe at risk und
passt. Lieber Gunther, ich komme zu der Schlussfrage jetzt. Wir nehmen am Samstag den 7. März auf, senden auch am Samstag den 7. März. Die Börsen machen natürlich am Montag, dann am 9. wieder auf. Aber es ist so eine Phase, wo man auch am Wochenende hinschauen kann, sollte vielleicht, und in deinem Job gehört es, glaube ich, sogar dazu. Was beobachtest du jetzt über so ein Wochenende und was werden in der kommenden Woche die möglichen Gamechanger sein?
Also, wie angedeutet, es wird extrem wichtig zu sehen, ob es dem Iran gelingt, substanzielle Aktionen der asymmetrischen Kriegsführung durchzusetzen, sei es in der Region gegenüber Finanz- oder Energieinfrastruktur. Und gleichzeitig gilt es zu beobachten, ob es irgendwo gelingt, in den kommenden Tagen Signale zu setzen, dass es möglich ist, für westliche Schiffe die Straße von Hormuz zu befahren und vor allem in beide Richtungen. Ich würde nicht ausschließen, dass wenn der Ölpreis über 100 geht, es auch mal kurze Marktzuckungen geben kann. Viele haben das so ein bisschen als kritische Marke identifiziert. Ja, es gab Bärenmärkte, wo über 100 Dollar, 2,7, 2,22 dann ein Bärenmarkt gekommen ist. Aber ich glaube, der Fokus auf die Preisniveaus macht weniger Sinn. Ich meine, der Yom Kippur-Krieg hat einen der schärfsten Bärenmärkte ausgelöst, weil natürlich auch in den USA Rezession. Damals ist der Ölpreis von 4 Dollar auf 15 gestiegen, aber natürlich eine massive Steigerung. Also ich habe weniger die 100-Marke im Blick, als ob es gelingt, die Ölmärkte zu stabilisieren. Das heißt, Straße von Hormuz in Teilbereichen befahrbar. Und natürlich sehr wichtig, die Inflationserwartungen am Finanzmarkt in Europa. Wenn man sieht, dass sie schneller nach oben gehen als 22, dann ist natürlich auch eine schnellere Reaktion der Notenbanken vonnöten. Und ich glaube, das sind die ganz, ganz, ganz wichtigen Themen, die man in Bezug auf Marktreaktionen beobachten muss. Ansonsten wird es natürlich spannend und interessant sein, ob es irgendwelche Signale gibt, dass die USA für sich vertretbare Erfolge sieht und diese vielleicht auch verkaufen kann und damit sozusagen vielleicht auch eine Lösung möglich ist zwischen Iran und USA. Ich vertrete immer noch die Ansicht, dass die USA eher an einer raschen Lösung interessiert ist, dass wir uns nicht darauf fokussieren sollten, sind die Kriegsziele rational oder nicht, widersprüchlich oder nicht. Ja? Wenn Herr Trump es schafft, das als Erfolg zu verkaufen und damit seine Präsidentschaft sozusagen auch mit einem längerfristigen Erbe versieht, weil die Iran-Frage ist in den USA ein Thema über Generationen,
definitiv,
ja. Dann würde ich nicht ausschließen, dass das ihm viel, viel wichtiger ist als mögliche rationale oder irrationale Kriegsziele. Und zweitens sollten wir nicht vergessen, dass nur so zum Abschluss, man kann sich darüber streiten, wie rational, irrational die Aktion genau jetzt und in diesem Umfang ist. Aber sie ordnet sich in einen größeren Trend ein, den ich nicht unterschätzen würde. In der zweiten Präsidentschaft Donald Trump, und das will ich nicht an seiner Person alleine festmachen, sehen wir viele Dinge, die die USA sozusagen ganz klar positionieren. Sie nimmt den geopolitischen Wettbewerb auf. Wir haben hier nicht nur Venezuela, wir haben den Panama-Kanal, ähnliche Dinge. Und natürlich auch Iran ist ein ganz zentraler Baustein dieses geopolitischen Wettbewerbs. Und ich würde das, was jetzt im Iran passiert, wahrscheinlich erst in ein paar Jahren wirklich sinnvoll einordnen und wie es in das große Bild passt. Und da würde ich dem einen oder anderen in Europa auch vielleicht ein bisschen Zurückhaltung nahelegen.
Und jetzt spiele ich unsere Abspannmusik und wir werden natürlich nicht erst in ein paar Jahren updaten, sondern in Shaky Times relativ bald, sicherlich wieder an einem Wochenende, weil da haben wir die Ruhe dazu. Gunther, die Sonne scheint. Was machen wir jetzt?
Ich würde sagen, laufen gehen und uns freuen, dass wir im Moment nicht so viel Energie konsumieren müssen wie noch vor ein paar Tagen.
Vollkommen richtig. Die Laufschuhe werden geschnürt. Danke fürs Reinhören. Tschüss und Baba mal von mir.
Danke, Christian. Ciao.
Ciao, ciao.